Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, dass sich Leute für Müll interessieren und begeistern können? Also ich nicht so wirklich. Mir fällt es manchmal schon schwer, den stinkenden Mülleimer aus dem Haus zu tragen. Bei William Rathje ist das anders. Er schwärmt für Abfall. Als studierter Müllforscher ist er davon überzeugt, dass wir auf den Müllkippen dieser Welt einiges lernen können. Nun haben Archäologen ja schon immer die Mülldeponien früherer Zeiten untersucht, wenn sie etwas erfahren wollten, zum Beispiel über die Kultur der Römer und anderer Völker. Rathje tut im Grunde das Gleiche, nur wartet er nicht so lange. Er fährt über den ganzen Kontinent schon heute und untersucht die Mülldeponien, um etwas zum Beispiel zu lernen über unsere Essgewohnheiten oder Kleidermoden, und er dokumentiert sogar auch die wirtschaftliche Entwicklung anhand dieser Daten, die er findet. In Rathjes Büro hängt eine eingerahmte Schlagzeile an der Wand, die er aus einer Zeitung ausgeschnitten hat. Sie lautet: Gold im Müll gefunden. Als ich das las, war ich fasziniert, denn ich finde, dass es in unserem Leben und Glauben ja oft so ist, dass wir Gold an den Stellen finden, wo wir es nicht vermuten. So möchte ich euch heute mitnehmen auf eine Müllkippe vor den Toren Jerusalems. Sie trägt den Namen Golgatha, das bedeutet in unserer Sprache Schädelstätte. Nun heißt das allerdings nicht, dass auf Golgatha besonders viele Schädel zu finden sind. Der Ort sieht nur so aus wie ein Schädel. Als nämlich 100 vor Christus an dieser Stelle Steine abgetragen wurden, da ließen die Arbeiter im Steinbruch eine Felsformation stehen, weil sie aus minderwertigem Gestein bestand. Und als sie schließlich ringsherum ein riesiges Loch gegraben haben, da blieb ein Hügel übrig, der aussah wie ein menschlicher Kopf. Schnell hatte er bei den Leuten seinen Namen weg: Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Jahre später, als man den Steinbruch nicht mehr nutzte, wurde er zu einer Müllhalde umfunktioniert. Und die Römer, die taten noch sehr viel abscheulichere Dinge an diesem Ort. Hier errichteten sie ihre Hinrichtungsstätte, um den Abschaum der Menschheit loszuwerden. Kreuz um Kreuz stellten die Römer auf Golgatha auf. Sie brachten unsagbares Leid über tausende Menschen und Familien, auch über Jesus und seine Jünger. Nachdem die Römer Jesus verhört hatten und gefoltert und seelisch und körperlich fertig gemacht hatten, legten sie ihn auf ein Kreuz. Sie schlugen ihm 18 Zentimeter lange Nägel durch die Hände und Füße. Dann richteten sie das Kreuz auf, was nochmal unsagbare Schmerzen verursachte. Und schließlich hing Jesus mit seinem ganzen Körpergewicht an seinen durchbohrten Armen. Er war nackt und wehrlos, sein Blut konnte immer weniger durch seinen Körper zirkulieren und er sackte immer weiter nach unten. Seine beiden Beine wurden schwer. Er hatte Schmerzen, irrsinnige Kopfschmerzen. Und so hing er stundenlang zwischen Himmel und Erde und Minute um Minute und Tropfen für Tropfen wich das Leben aus ihm. Über ihm knallte die Sonne herunter und brannte in seinen Wunden, und unter ihm stand das Volk und gaffte und bohrte mit seinem Spott in das Herz Jesu. Doch plötzlich fand einer Gold auf Golgatha. Ein Licht leuchtete auf dieser dunklen Müllkippe auf, und das kam so. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus und die Soldaten machten sich über ihn lustig. Selbst einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns, steig ab vom Kreuz. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Mitten in diesem furchtbaren Geschehen auf Golgatha findet ein Mensch den Weg ins Paradies. Ist das nicht Gold wert? Mitten auf der Müllhalde der Welt findet dieser Verbrecher, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Er war ein Terrorist. Ein Leben lang hat er geglaubt, er weiß, was er tut und wofür er kämpft. Für ein freies Volk und freies Land. Dafür hat er die Römer bekämpft und manchen von ihnen umgebracht. Nun hängt er mit seinem Genossen dort in der glühenden Sonne. Ihr Anführer Jesus Barabbas sollte eigentlich auch hier hängen, aber an seiner Stelle hängt dieser Jesus aus Nazareth am Kreuz. Der Verbrecher erlebt, wie anders Jesus mit denselben Gegnern umgeht, die auch er bekämpft hat. Jesus ermordet sie nicht, er betet für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und während sein anderer Leidensgenosse noch über Jesus spottet, ahnt er, dass Jesus für dieselben Ziele wie er gelebt hat, aber dass sein Weg der weitaus bessere war. Sein ganzes Leben fliegt an dem Verbrecher noch einmal vorbei, wie es vielen Sterbenden geht, und er merkt, der Weg war falsch, den ich gegangen bin. Dieser Jesus ist den Weg gegangen, den Gott von uns Menschen wollte. Und plötzlich wird dem Mann klar, was ich getan habe, war falsch. In meinem ganzen Leben hat sich so viel Mist angesammelt, aber ich weiß nicht, wohin damit. Wenn er mehr Zeit gehabt hätte, hätte er seinen Müll vielleicht anderen in die Schuhe schieben können oder er hätte versucht, seine Schuld wieder gut zu machen. Aber so bleibt dem Verbrecher nur eine Möglichkeit. Er legt seinen Müllsack unter das Kreuz Jesu und er betet: Herr, bitte denk an mich. Mit diesen wenigen Worten bringt er seine Schuld zu Jesus. Damit hat der Verbrecher in Minuten begriffen, was wir manchmal in einem ganzen Leben nicht lernen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann brauchen wir kein Fernrohr für das Jenseits. Dafür müssen wir nicht studieren. Nein, Gott ist unter uns, mitten unter uns in allem Schmutz und Blut dieser Welt. Ganz tief unten auf der Müllhalde des Lebens hat er nämlich sein Zeichen aufgerichtet, sein Kreuz auf Golgatha hat er mitten dahin gestellt, wo es uns am schlechtesten geht. Und er hat das getan, damit niemand mehr sagen muss: Ich bin zu tief gefallen, mich kann keiner mehr retten, ich bin ein hoffnungsloser Fall, der Dreck steht mir bis zum Hals. Wenn du so über dein Leben urteilst, dann lass dir heute sagen: Unter dir ist immer noch der gekreuzigte Gott, der dich auffängt. Denn tiefer als Jesus fällt keiner mehr. Du musst nicht verloren gehen. Wenn du willst, darfst auch du hören, was Jesus zu dem Verbrecher sagte: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, hängt er noch 3 Stunden am Kreuz, bis er stirbt. In dieser Zeit, so berichtet uns Lukas, verfinsterte sich die Sonne und im ganzen Land wurde es dunkel. Ja, wenn der Sohn Gottes stirbt, verliert sogar die Sonne vor Scham ihren Schein. Die ganze Schöpfung leidet mit und stöhnt über diese Ungerechtigkeit. Aber während sich über die Erde das Dunkel der Trauer breitet, bricht oben im Himmel plötzlich Jubel aus. Es wird gefeiert, weil der Sieg über die Sünde errungen ist und weil die erste verlorene Seele gerettet worden ist. Woher ich das weiß? Weil Jesus gesagt hat: Die Engel Gottes freuen sich, wenn ein einziger Sünder zu Jesus umkehrt, zu Gott umkehrt. Christoph Blumhardt hat daraus den interessanten Satz formuliert: In der Christnacht haben die Engel geweint, denn sie ist der Anfang der Passion Christi. Während der Kreuzigung haben sie gelacht, denn sie ist der Anfang der neuen Welt. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Das gefällt uns nicht so wirklich. Aber ich denke, dass Christoph Blumhardt uns auf etwas Wichtiges aufmerksam macht. Um Mensch zu werden, verließ Jesus die Herrlichkeit Gottes. Und eine große Traurigkeit breitete sich im Himmel aus, weil Jesus nicht mehr da war. Nun
ist seine Mission beendet. Es ist alles vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Und Jesus wird nun zurück in den Himmel kehren. Das löst Jubel aus. Und ich glaube, dass diese Freude, die während der Kreuzigung begann, noch heute anhält. Denn wenn du deine sündige Vergangenheit unter dem Kreuz niederlegst, wird im Himmel schon wieder ein Jubelgesang angestimmt. Wenn du Jesus bittest, den Müll deines Lebens abzunehmen, dann werden die Engel im Himmel ein Fest für dich feiern. Im Alten Testament beim Propheten Joel steht im 3. Kapitel dazu eine wunderbare Verheißung. Dort heißt es, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion bei Jerusalem, auf Golgatha, da wird Errettung sein. Dieses Wort wurde lange vor der Kreuzigung gesprochen, aber es hat sich wortwörtlich an Karfreitag erfüllt. Als Jesus auf der Müllkippe Jerusalems zwischen dem Abschaum der Menschheit am Kreuz hing, da hat einer seinen Namen gerufen. Jesus, bitte denk an mich. Und schon war die Rettung da, denn Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Versprechen, das Jesus dem Mann damals gegeben hat, wird sich auch an dir erfüllen, wenn du den Namen Jesu anrufst. Du wirst nämlich nicht dadurch errettet, dass du glaubst, dass das, was ich hier erzähle und was in der Bibel steht, einmal geschehen ist. Das glaubt der Teufel auch und er zittert. Nein, du bist erst errettet, wenn du glaubst, dass das alles für dich geschehen ist. Du musst Jesus, der am Kreuz hängt, als Retter deines Lebens annehmen. Und deshalb bitte ich dich jetzt an der Stelle von Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, ich bitte dich an seiner Stelle, nimm das Angebot an und lass dich versöhnen mit Gott. Gib deinen Stolz auf und deinen Widerstand und deine kleinlichen Zweifel. Leg sie Jesus ans Kreuz und mach Frieden mit deinem Gott. Sag ihm, Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte nimm mich auch in dein Reich auf. Und dann, wenn du so oder ähnlich zu Jesus redest, dann sollst du heute gerettet sein. Doch in diesem Augenblick, wo ich dir dieses Angebot mache, dass du dich mit Gott versöhnen lässt, da hält dir der Teufel wahrscheinlich 3 Einwände vor. Erstens sagt er dir, deine Schuld ist doch viel zu groß. Für das, was du getan hast, da gibt es keine Vergebung. Du erinnerst dich, was hier alles drin liegt. Wie ist das denn gewesen? Mord. Der Verbrecher, der neben Jesus hing, der hat so manchen um die Ecke gebracht. Wir haben das vielleicht nicht mit Waffen getan, aber mit unseren Worten. Und wie ist das mit Neid und anderen Dingen? Ja, das wiegt schwer. Das wiegt sehr schwer. Aber all das ist eine Lüge. Wie alles, was der Teufel dir sagt. Wenn Jesus diesem Verbrecher am Kreuz damals vergeben konnte, dann kann er auch dir vergeben. Egal, was du getan hast, selbst wenn es Mord gewesen ist, Jesus vergibt. Egal wie viel Schutt sich auf dem Bauplatz deines Lebens angesammelt hat, die Vergebung Gottes ist immer noch größer. Sie ist wie eine Planierraupe, die das alles wegschiebt. Solche Vergebung kannst du heute und hier in Anspruch nehmen. Morgen kann es zu spät sein. Denn niemand weiß, wann Gott die Gnadenfrist beenden wird. Aber mit Sicherheit kann ich dir sagen, heute ist es für dich nicht zu spät. Dein Leben kann mit Gott wieder in Ordnung kommen und alle Schuld kann dir vergeben werden. Zweitens sagt dir der Teufel vermutlich, dass das ganze Gerede von Sünde und Kreuz und Schuld und Vergebung Quatsch ist. Du brauchst doch keinen, der für dich stirbt, oder? Du bist doch ein anständiger Kerl. Das sieht man doch an deinen guten Taten. Gott, der wird dich doch irgendwie annehmen bei all dem, was du tust. Das muss doch Gewicht haben vor Gott. Deine guten Taten, das Bibellesen, das Beten und was du sonst so getan hast in deinem Leben. Aber leider ist doch das eine Illusion. Unsere guten Taten werden uns nicht vor Gott retten. Denn es gibt keinen lieben Gott und es gibt auch keine guten Menschen. Es gibt nur einen heiligen Gott, der die Sünde hasst und von ihm geliebte Menschen, die an der Sünde kleben und dauernd irgendetwas Böses tun. Das klassische Beispiel dafür liefert uns Judas in der Bibel. Über alle Jahrhunderte wurde er verachtet, weil er Jesus verraten hat. Er ist der Typus des bösen Menschen, sodass heute niemand mehr Judas heißen möchte. Dabei kann man Judas rein moralisch gar nicht so viel vorwerfen. Gut, da ist seine Neigung zum Geiz. Aber wer von den anderen Jüngern hat nicht auch so eine Schwäche? Jeden musste Jesus mal zurechtweisen. Und jeden hat Jesus bedingungslos geliebt. Selbst als Judas im Garten Gethsemane erscheint, um Jesus zu verraten, da begrüßt ihn Jesus noch mit den Worten: Mein Freund. Jesus hätte ihm gerne geholfen und ihm vergeben. Später bereut Judas auch tatsächlich seinen Verrat. Er bringt das Geld zurück, mit dem er bestochen wurde. Aber leider traut er sich nicht, zurück zu Jesus zu gehen. Die eigentliche Sünde von Judas ist daher weniger moralischer, sondern geistlicher Art. Sie besteht darin, dass Judas das Opfer am Kreuz nicht annimmt. Lieber richtet er sich selbst und bringt sich um. Martin Luther sagte dazu: Als Judas Christum verriet, war das eine Sünde, aber keine zum Tode. Als er aber dann von Reue ergriffen wurde und sich nicht im Glauben aufrichtete, da war das eine schwerere und größere Sünde und es folgte darauf Verzweiflung. Niemand geht verloren, weil seine Schuld zu groß oder unbezahlbar wäre. Verloren geht, wer die Vergebung durch Jesus nicht annehmen will. In Jerusalem gibt es seit diesem Tag zwei besondere Grundstücke. Eines erinnert uns an das Selbstgericht, das Judas an sich verübte. Denn von dem Geld, mit dem Jesus verraten wurde, kauften die Führer der Juden einen Acker und nannten ihn Hakeldama, Blutacker. An diesem Acker klebt das Blut von Judas und der Verrat an Jesus. Das andere Grundstück weist uns darauf hin, dass der Sohn Gottes stellvertretend für uns starb. Auf Golgatha nahm Jesus unsere ganze Schuld auf sich. Hier vergoss er sein eigenes Blut, damit wir leben können. Und die alles entscheidende Frage ist: Auf welches Grundstück setzt du deine Hoffnung? Ist es der Blutacker Hakeldama? Oder ist es Golgatha, wo das Gold verborgen liegt? Wenn du ein Ja zu Golgatha gefunden hast, kann dir allerdings noch passieren, dass der Teufel kommt und dir ein drittes entgegenhält. Da ist schon was Wahres dran an Jesus und dieser Geschichte von Golgatha. Also ganz so Unrecht hat der Pastor da vorne nicht. Aber deine Bekehrung, die ist doch nicht dran. Für dich ist das doch noch viel zu früh. Aber auch das ist eine Lüge. Viele Leute ziehen aus dieser Geschichte von dem Verbrecher am Kreuz einen ganz falschen Schluss. Sie denken, also wenn der sich noch in letzter Minute bekehren kann, dann kann ich die Bekehrung doch auch auf meinen Sterbetag verschieben. Ich kann das doch auf die lange Bank schieben. Was soll ich mich denn heute schon bekehren? Hier, die lange Bank, die wartet auf mich. Und sie schieben und schieben und schieben. Und irgendwann wird es gar nichts mehr. Doch ihr Lieben, der Verbrecher am Kreuz ist alles andere als ein Vorbild, um die Bekehrung aufzuschieben. Denn er hat sich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit bekehrt. Er hat angenommen, was die Bibel sagt: Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Denn dann steht Jesus vor deiner Tür und klopft an. Und das tut er mit Sicherheit nicht an jedem Tag. Darum hör bitte auf ihn, wenn er heute zu dir sagt: Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich eintreten und das Abendmahl mit ihm feiern. Ja, ich glaube, dieser Jesus steht heute vor deiner Tür und klopft an. Und ich bin sehr froh, dass ich dir einen Herrn zu verkünden habe, der dir nicht die Tür deines Lebens einrennt und ungebeten in dein Leben kommt. Er wartet darauf, dass du ihn bittest. Er ist bereit, dich zu retten, dich von all deiner Schuld zu befreien, aber du musst ihn darum bitten. Und ich bin auch froh, dass Jesus nicht vor der Tür deines Lebens mit einem Lächeln eines Verkäufers steht. Er verspricht dir nicht, dass dein Leben mit ihm nur noch Sonnentage kennt und du nie wieder Probleme haben wirst. Das tut Jesus nicht. Nein, er kommt offen und ehrlich dir entgegen, nämlich mit dem schmerzverzerrten Gesicht des Gekreuzigten, und er zeigt dir, dass das Leben auf dieser Welt nicht einfach ist. Im Sommer 1988 ereignete sich in Borken ein schweres Grubenunglück. Eine furchtbare Explosion zerstörte einen Stollen und eine fieberhafte Rettungsaktion begann. Grubenwehren aus ganz Deutschland suchten nach Überlebenden, aber sie bargen nur Tote. 50 Bergleute kamen ums Leben. Als kaum noch Hoffnung auf Überlebende bestand, entdeckte man 6 Männer. Die hatten sich ganz hinten in ein Stollenende retten können. Sofort fingen die Retter an, weiter zu graben und zu bohren. Sie gaben alles, um ihre Kumpel zu bergen. Viele Stunden plagten sie sich, bis sie endlich zu den Verschütteten gelangten. Dreckig, verschwitzt und völlig fertig kamen sie dort an. Und vorsichtig und mit ganz viel Mühe brachten sie die Leute ans Tageslicht. Meinst du, da hätte sich auch nur einer von den Geretteten beklagt, dass die Retter so dreckig erschienen seien und so lange gebraucht haben? Meinst du, da hätte einer danach verlangt, jemanden im Anzug und frisch geduscht zu sehen? Nein, sie waren alle froh, dass die Retter zu den Gefangenen herabgekommen waren, dass sie in die gleiche Not und Dunkelheit herabgekommen waren. Und dass sie die gleiche Kleidung trugen wie sie, nur so konnten sie sie retten. Und auch für uns gibt es keine andere Rettung in unserem Leben. Gott hat gesehen, wie tief wir gefallen sind, dass wir von alleine auch nicht mehr da unten rauskommen und zu ihm ins Licht zurückkehren können. Und darum ist er zu uns herabgestiegen. Bis auf die Müllkippe von Golgatha hat sich Gott für uns erniedrigt. Selbst das Blut seines Sohnes war ihm nicht zu teuer, um es für uns am Kreuz zu vergießen. Ja, ich weiß, der blutende Jesus am Kreuz ist nicht schön, aber er ist deine einzige Chance, um zu überleben. Und heute streckt dir Jesus wieder seine Hand entgegen, eine Hand, die wegen deiner Schuld durchbohrt wurde. Und Jesus sagt, ich bin für dich auf diese Müllkippe des Lebens gegangen. Ich bin am Kreuz für dich verblutet. Du kannst nun Gold finden und gerettet werden. Darum lade ich dich ein, jetzt die Hand von Jesus zu ergreifen und wie der Verbrecher am Kreuz zu beten. Vielleicht einfach mit diesem Satz: Herr, bitte denk an mich. Und dann wird die Schuld deines Lebens von deinem Blutacker verschwinden und auf Golgatha versenkt werden. Viele Menschen damals und heute haben sich gefragt, warum Jesus nicht einfach vom Kreuz wieder abstieg. Er hatte doch die Macht dazu. Die Engel waren doch um ihn herum, die hätten ihm helfen können. Doch ich kann dir sagen, es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten, es war seine Liebe zu dir. Er wollte dich retten und war der Preis auch viel zu hoch. Darum bring deine Schuld endlich ans Kreuz, nimm Jesus als Retter an. Und als Zeichen dafür, dass du zu Jesus gehörst, feiere mit ihm das Abendmahl, so wie er es sich für dich wünscht. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es für Jesus und für die Engel im Himmel keine größere Freude geben wird, als dich mit Jesus versöhnt zu sehen. Amen.